Beatrix, wir haben es geschafft, wir sind da in einer unserer Lieblingsstädte. Wo sind wir denn?
In Vienna, in Wien.
Sound auf Handwerk.
Ja, und das ist jetzt die U3 Richtung Otterkring. Da steigen wir jetzt ein und fahren in die Kendlerstraße.
Das machen wir.
Ja. Ja, und da sind wir schon. Das ist unser Ziel, die Blattgoldschlägerei Wambrechtshammer im Herzen von Wien.
Ja, servus Philipp, hallo, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast in deine Firma, in die Blattgoldschlägerei Wambrechtshammer und dass du uns deine heiligen Hallen zeigst. Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen und deine Firmengeschichte.
Grüß dich Beatrix, danke für euren Besuch, danke für die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann, ich bin Blattgoldschläger in der Firma Alois Wambrechtshammer GmbH, die 1906 gegründet wurde, also in vierter Generation. Es gibt auch schon eine fünfte Generation. Ja, Felix und Sophie sind meine achtjährigen Zwillinge, werden wir sehen, ob die auch mal Goldschläger oder Goldschlägerin werden. Und ja, ich habe sehr viel von meinem Papa gelernt, von meinem Vater, der seinerseits auch Goldschlägermeister ist, der mein Mentor immer war, bis heute ist, mit dem ich gerade vorhin jetzt gewalzen habe, weil das eigentlich nur wir zwei machen, das ist sehr schwierig, das Walzen des Goldes, da kommen wir dann später noch drauf. Und ja, auch von meiner Oma habe ich was gelernt. Mein Vater hat sehr viel von seinem Großvater gelernt, der so der Gründer war, der erste Goldschläger in unserer Familie. Und der hieß eben Alois Wambrechtshammer. Ich heiße deswegen Philipp Hoffmann, weil dem seine Tochter, die Anna Wambrechtshammer, dann einen Hoffmann geheiratet hat. Und deswegen heißen wir jetzt Hoffmann und nicht mehr Wambrechtshammer. Ja, werde trotzdem sehr oft Herr Wambrechtshammer genannt oder als ein solcher angesprochen. Und ja, mittlerweile besser ist eigentlich auch nicht mehr aus.
Jetzt sind wir brennend interessiert, wie ist der Ablauf, wie entsteht eigentlich Blattgold? Könntest du uns das zeigen?
Sehr gern. Beginnen tut die Goldschlägerei eigentlich nicht mit dem Schlagen, sondern zuerst wird geschmolzen. Das heißt, wir beginnen mit der Legierung. Wir produzieren nicht 24-karätiges Gold, sondern Blattgold ist immer zwischen 22 und 23,5 Karat legiert. Das heißt, wir fügen im Normalfall Silber und Kupfer hinzu. Mhm. Mehr Kupfer, rötlichere Farbe, mehr Silber, hellere Farbe. Aus zwei Gründen. Erstens, damit wir verschiedene Farbtöne legieren können. Wir haben dann Hellorange, das ist etwas heller. Dann gibt es Dukaten-Doppelgold, eine wärmere Farbe. Oder zum Beispiel Altgold ist noch eine wärmere Farbe. Dann gibt es Zitronengold, das ist ganz grünlich. Es gibt verschiedene Farben. Man hat halt nur eine gewisse Chance, um das zu legieren, weil viel weniger als 23 Grad legieren wir eigentlich nie, weil das Blattgold sollte ja auch haltbar sein im Außenbereich und sich nicht verfärben. Deswegen nur dieses eine Karat, deswegen gibt es normal, also wirklich verwendet werden eigentlich 3-4 Farben. Die anderen 10-20 haben sich über die Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte Goldschlägereien selbst erfunden, um eine gewisse Einzigartigkeit zu haben, wo man sagt, na gut, die Farbe hat nur der, die kriege ich nur dort. Also das ist, aber im Grunde sind die wichtigsten Farben zum Beispiel Dukaten-Doppelgold, das du als Vergolderin hauptsächlich verwendest, oder Hellorange oder Steinmetz, Steinmetz-Spezial für die Grabinschriften am Friedhof zum Beispiel. Und der zweite Grund, warum wir legieren, und das ist eigentlich der viel wichtigere, nämlich für uns als Goldschläger der viel wichtigere, die Legierung wird härter. Wenn wir reines 24-kärtiges Gold schlagen und das geht, dann ist das extrem aufwendig, weil das Gold ist so weich, dass es uns überall kleben bleibt. sogar aneinander. Das heißt, wenn dir ein Blatt zusammenfällt, wenn du mit einem 24-karätigen Gold vergoldest und das fällt da zusammen, kannst du das nicht mehr aufblasen. Das biegt so stark, das ist wie Kleister. Und das heißt, es bleibt uns auf unseren Werkzeugen kleben, innen, denen wieder schlagen. Die werden zerschnitten, da musst du die Formen zerschneiden. Ich meine, die Deutschen machen das jetzt schon, weil sie maschinell schneiden. Für uns ist es entscheidend, dass diese Legierung etwas härter wird, damit rutscht das Blattgold in den Werkzeugen, auf diesen Folien, in denen wir das schlagen, viel besser.
Ihr leistet schon diese gute Vorarbeit, damit wir tolle Ergebnisse bekommen, sozusagen. Ja, es ist richtig. Also gutes Blattgold ist einfach sehr, sehr entscheidend.
Das ist unser Job. Genau. Das Blattgold muss so gut sein, dass der Vergolder damit zufrieden ist. Das sind sehr anspruchsvoll, die Vergolder. Zu Recht. Ja. Das heißt, wir beginnen, indem wir in einen Graphit-Tiegel Feingold reingeben und dazu Silber und Kupfer. Aber in diesem Tiegel sind 3/4 Abfall von der letzten Legur, die wir verarbeitet haben. Das heißt, nur 1/4 kommt frisches Gold, frisches Silber, frisches Kupfer dazu. Das wird geschmolzen und dann gießen wir uns einen eigenen Barren, den wir dann schmieden. Und das ist der da. Nehme ich da jetzt in die Hand.
Der ist ja richtig schwer. Wie schwer ist das? Wie viel?
Der hat jetzt ungefähr 1200 Gramm.
Ui.
Wow. Ich glaube, ich bin eine reiche Frau aktuell.
In dem Moment auf jeden Fall. Ja.
Ja, das ist ganz schön Gewicht.
Wisst ihr, wie viel das wert ist im Moment?
Ja, also, ich glaube.
Oh, nee, ich kenne den Goldpreis aktuell nicht.
Nee, dann ist ja das Schätzen lustiger. Wenn man es weiß, ist
10
langweilig.
Euro das Gramm? Nee, das ist wahrscheinlich noch viel zu wenig.
Wie viel?
10 Euro das Gramm?
Viel zu wenig.
Viel zu wenig. Oh ja, wir sind, glaube ich, bei 50 oder so. 50 Euro das
höher.
Gramm?
Viel
höher. Oh, okay.
Viel höher noch.
Also ich glaube, so hoch wie jetzt war der Goldpreis noch nie oder liege ich noch nie. Also man kann wirklich von Woche zu Woche und natürlich die politische Lage, wenn jetzt unser Freund aus Amerika eine Äußerung macht, dann schaue ich am Goldpreis und er ist wieder gestiegen.
Mhm. Noch dazu nicht nur, dass er so hoch ist wie jetzt, er ist auch noch nie so schnell auf das Niveau gestiegen. In so kurzer Zeit.
Kannst du sagen, wie er jetzt liegt?
Ja, wir haben heute 95 Euro fürs Gramm.
Okay, ja, gut, da war ich ganz gut.
Rund, ja, das schwankt ständig. Ja, 95.000 ist jetzt ein Kilo, das sind ungefähr 1200 Gramm, so kannst du ausrechnen.
Jetzt interessieren würde noch dieser lange Goldbarren. Wie viele Blätter kann man dann raus am Ende?
Es sind ein paar zigtausend Blätter, die da herauskommen. Aber was spannend ist, von diesen 1200 Gramm werden am Ende nur etwa 300 Gramm zu Blattgold. Und 900 Gramm sind Abfall, den wir natürlich fein säuberlich wieder sammeln. Ja, Abfall unter Anführungszeichen, für uns Abfall. Das heißt, Sortenreihen natürlich auch, da muss immer jede Sorte extra gesammelt werden. Und das verwenden wir beim nächsten Mal legieren wieder. Das heißt, die 900 Gramm werden wieder eingeschmolzen. Es glänzt da jetzt noch nicht so stark. Wenn wir das jetzt dann walzen, und so geht es weiter in der Goldschlägerei, wir walzen das in einem Walzwerk und strecken das, wird immer nur länger. Wir lassen das hunderte Male durch dieses Walzwerk und am Ende ist es ein circa 100 Meter langes Goldband.
Oh. Mhm.
Und erst dann beginnt die eigentliche Goldschlagarbeit. Das heißt, dieses lange Band wird dann in gleich große Quadrate geschnitten, ganz klassisch mit einer Schere, und dann landet es im ersten Werkzeug in der Quetsche. Mit einer Ebenholzzange werden diese kleinen Vierecke genau in die Mitte hineingelegt. Dann wieder umgeblättert ein Blatt, eingelegt, umgeblättert, bis alle 600 übereinander liegen. Dann kommt ein sogenannter Band über diese 600 Blätter von beiden Seiten, das heißt zwei Bände, der diese Blätter dann zusammenhält, damit sie nicht verrutschen. Und dann kommt es das erste Mal unter den Federhammer. Einen schweren Hammer, und da schlägt man dann am Anfang, wenn das Gold sehr klein ist, genau in die Mitte. Schlägst du in die Mitte und es ist dann eigentlich, sind wir wieder bei der Schmiedearbeit, weil die Goldschlägerei ist eigentlich eine Art Schmiedearbeit. Das heißt, wir treiben mit diesem Hammer, treiben wir das Gold nach außen. Wir schlagen von Mitte, zuerst einmal nur in die Mitte, und dann schlagen wir ein Muster im Quadrat. Da gibt es einen Einser, da gibt es verschiedene Muster, die man schlägt, damit von der Mitte nach außen das Gold nach außen getrieben wird und immer größer wird. Und dann haben wir ein quadratisches, großes, 14 mal 14 cm großes Blatt. Dann gehen wir wieder mit unserer Zange her und nehmen jedes einzeln heraus und legen es übereinander. Zählen bis 30. Wenn 30 übereinander liegen, kommen die nächsten 30. Weil wir müssen die jetzt alle 600 auslegen. Die wären nämlich jetzt gevierteilt. Und dann kommen wir mit einem langen Messer, ja, das ist ein ganz ein langes Messer, schaut aus wie ein Lachsmesser, und dann legt man das quer über diese 30 Blätter, schlagt das von oben nach unten, fährt mit dem Messer durch und reißt die in zwei Hälften. Dann drehen wir, dann liegt auf einem kleinen Karton, ne, auf so einem kleinen quadratischen Karton, dann drehen wir den Karton, legen das Messer nochmal drauf, schlagen nochmal von oben nach unten diese Blätter über, reißen und haben dann diese Viertelchen von diesem großen Blatt. Wir haben erst einmal draufgeschlagen.
Ja.
Wir haben erst einmal groß geschlagen. Wir müssen es insgesamt dreimal groß schlagen. Weil diese Quartiere, die wir jetzt haben, die etwas größer sind, die ungefähr 6,5 mal 6,5 sind, die kommen wieder dann in das zweite Schlagwerkzeug. Das sind dann 2000 Blätter übereinander in sogenannte Lot. Wieder Ebenholzzange. Eine Dame sitzt, meistens sind es Damen bei uns, weil die können das am besten. Dame sitzt, nimmt ein Blatt, legt es in die Mitte, blättert um, nimmt das nächste Blatt, legt es wieder in die Mitte, bis alle 2000 drinnen sind. Dann kommt wieder der Band drüber, dann kommt der Goldschläger und schlagt wieder eineinhalb Stunden lang drauf, bis das wieder so groß ist, genauso wie beim ersten Mal. Und dann ist das Lot fertig. Dann gehen wir her, die Frau Gabriel, wie auch immer, geht her, nimmt jedes dieser einzelnen und legt alle übereinander. Ganz genau, die müssen natürlich ganz genau übereinander liegen, weil wenn ich dann, da liegen dann schon 100 pro Riss übereinander. Wenn die nicht genau übereinander liegen, wären die Blätter ungleich groß. Das heißt, wir reißen wieder. Dann haben wir von 2000 Blättern mal 4 schon 8000, wieder ungefähr 6,5 mal 6,5 große Blätter, die wir dann erneut in den dritten Schlagvorgang, in die sogenannte Dünnschlagform oder in die Form einfüllen. Und dann schlagen wir ein drittes Mal groß und dann ist das Blattgold fertig. Und jetzt ist es aber groß und eigentlich nicht so eckig quadratisch, wie du das kennst aus deinem Heftchen, sondern wir haben so abgerundete Ecken und die Blätter sind ungefähr 12 mal 12, sagen wir 10 mal 10 Zentimeter groß, je nachdem. Und da kommt jetzt der letzte Arbeitsgang, das heißt, er kommt zu den Blattgoldschneiderinnen. Sein eigener Beruf. Die nehmen dann das Blatt aus diesen Folien heraus. Das sind mittlerweile dann alles Kunststofffolien, sowohl das Lot als auch die Form Kunststofffolien. Und fahrt mit einer langen Ebenholzzange hinein unter das Blatt, ohne es zu zerstören. Dreht es einmal um und legt es auf ein Kissen. So ein ähnliches Kissen, wie du es von der Vergoldung kennst. Legt es auf. Das ist auch eng bestäubt manches Mal, also meistens bestäubt, damit man mit dem parallel geführtes Messer, bei uns nennt sich das Karren, dieses Messer schneidet dann das quadratische Blatt aus diesem Blattgold heraus, dann kommt wieder die Zange und dann wird es ins Büchlein gelegt.
Ist das dann auch so wie bei uns Vergoldern, dass man jetzt wirklich einen ruhigen Atem oder das wenig Luftzug in der Firma, ist das bei euch dann natürlich auch so?
Deswegen haben wir im Büro keine Klimaanlage.
Ah, ja.
Weil wir können da hinten keine Klimaanlage machen in der Werkstatt, weil erstens einmal natürlich immer ein Luftzug gehen würde, Katastrophe, und die Lufttrocknung. Eine sehr trockene Luft ist ganz schlecht für die Goldschlägerei. Für uns ist die Luftfeuchtigkeit ein ganz entscheidender Faktor. Das ist der Grund, warum sich die Goldschlägereien auch immer im Donauraum angesiedelt haben. Die Luftfeuchtigkeit ist ganz, ganz entscheidend und die ist aber natürlich auch nicht so konstant bei uns. Und wenn es einmal sehr feucht oder sehr trocken ist, dann müssen wir entgegenwirken und dann ist es immer mühsam. Dann, wenn das mal in diesem Büchlein landet, das Gold, dann ist es eigentlich fertig.
deine Mitarbeiterinnen, die mit, das muss ja unglaubliche Konzentration und Gefühl mitbringen, dass man hier stundenlang die Blätter einsortiert, ganz exakt, oder? Also das ist wirklich eine Geduldssache.
Eine Geduldssache und es ist auch eine Talentsache. Es gibt Menschen, die können das einfach gut. Es gibt Menschen, die, wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da gehabt, die haben das probiert, die wollten das unbedingt machen und haben gesagt, die können das nicht. Es gibt bestimmte Menschen, die Fingerfertigkeit nicht haben und die Ausdauer nicht und okay, das, die haben dann selber gesagt, na, das wird bei mir nichts mehr. Und andere setzen sich rein und können das nach 3 Wochen so gut wie andere nach 5 Jahren. Das gibt, je nachdem, wie talentiert man ist. Was noch zu wissen ist, wir müssen diese Werkzeuge, in denen wir das Blatt Gold schlagen, immer wieder vorbereiten. Das heißt, wir müssen sie mit einem sogenannten Braun, das ist ein weißes Pulver, ein Staub, fein gemahlen, den wir uns selber kochen und selber zubereiten. Da gibt es eine Rezeptur, wie wir uns das vorbereiten. Und mit dem wird das mit der berühmten Hasenpfote, die du vielleicht schon einmal gesehen hast, da tauchst du ein in dieses Pulver und wischst dann 2-mal das Blatt von dieser Form oder auch ab und zu vom Lot rein und wischt das Pulver wieder raus.
Wie wird man denn überhaupt Goldschläger? Also bei dir war ja auch Familiengeschichte dahinter, aber muss man irgendwas Besonderes mitbringen oder ja, wie ist so die Berufsausbildung? Ja, vielleicht kannst du darüber was erzählen.
Das ist eine gute Frage. Wie wird man Goldschläger? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Schicksal. Bei mir ist es natürlich familiär bedingt, aber wie sind unsere Mitarbeiter zum Goldschläger geworden? Wir haben einfach teilweise das Arbeitsamt und wir haben einfach Leute gesucht. Und gibt es Leute, die haben gesagt, ja, ich will was machen, was niemand macht. Ich will was Ausgefalleneres machen. Und die sind dann zu uns gekommen und die, die talentiert waren, sind das geworden und andere nicht so. Aber ich muss sagen, alle, die wir da bei uns ausgebildet haben, haben das eigentlich sehr gut gelernt und gut gemacht und wir haben viele Goldschläger über die Jahre gehabt und immer noch. Also, dass man sich das aussucht, ich möchte das unbedingt werden, ist schwierig. Die meisten sind, glaube ich, eher zufällig dazu gekommen.
Und Philipp, merkst du irgendwelche Auswirkungen, wenn man jetzt so das ganze Leben lang immer Gold vor sich hat? Ist das gesund?
Ich habe viele Menschen getroffen, die gesagt haben, Gold ist gesund. Vielleicht ist es gesund. Mag sein. Ja, ich finde die Gedanken schön.
Ja, es soll ja die Sonne symbolisieren sozusagen. Also ich glaube auch, es ist einfach eine positive Sache, wenn man dieses Leuchten sieht.
Ich habe das heute, wie ich an den Podcast gedacht habe, wie wir in der Früh war mit dem Papa, wie ich gewalzen habe. Da hast du das Gold so wirklich ganz lang, ganz intensiv fest in der Hand und führst das stundenlang in diese Walze. Also dort wirklich 3 Stunden, ja, mit Unterbrechungen natürlich. Aber da greifst du ununterbrochen das Gold an. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, ich sag, eigentlich, da spürst du das eigentlich am meisten. Beim Walzen spürt man das Gold am meisten, weil beim Schmieden, ja, da hast du den Hammer in der Hand, da ist es heiß, du kannst es nicht angreifen, es ist steinhart. Der Hammer prellt. Also das sind, aber beim Walzen, da spürst du so richtig das Gold und dann beim Schlagen, wenn du in die Form reinschaust und es kommt da so ein riesiges, helles Funkeln dir entgegen, das ist jedes Mal, wir haben Goldschläger gehabt, da hat sich der Papa immer so aufgeregt. Der schaut so oft in die Form rein, der braucht sich nur 1-2 Blätter anschauen. Jedes Mal, wenn der da so viele Blätter anschaut, wieder irgendeins hin. Wieso schaut, der verschaut immer so verliebt seine Goldblätter an. Sag ich, ja, dem gefallen sie einfach, habe ich gesagt. Der schaut so gern rein, ja. Und er sagt, nein, man schaut nur 1-2 Blätter an. So ich sage, ja, ich weiß schon, aber der Herr Haller hat sich's halt so gern angeschaut. Und er hat immer durchgeschaut durch die Lichtwelle. So prüfen wir die Stärke zum Beispiel. Die Gleichmäßigkeit.
Aber wisst ihr, wie dick das dennoch ist? Das sind ja so häufige Fragen. Wir hatten uns unterhalten, was Leute immer interessiert. Das ist die Dicke.
8000stel Millimeter ungefähr. Wow. Das heißt, wenn du 7000 Blätter übereinander legst, hast du 1 Millimeter. Mhm.
Ja.
So kann man sich's ungefähr vorstellen.
Was ich auch immer wieder gefragt werde von Kunden, und wie schwer ist jetzt so ein Blatt?
Das sage ich auch gerne. Ungefähr in 1000 Blättern sind ungefähr 15 Gramm Gold drinnen. Vom 8 mal 8 Zentimeter großen Gold. Beim anderen sind es ungefähr 11, 12 Gramm. Beim 6,5 mal 6,5 Zentimeter großen Gold. Da kann man sich auch ein bisschen was vorstellen.
Und Blattgoldschläger, also meines Wissens, ich kenne dich in Österreich, aber Gibt es außer euch noch jemanden?
Wir sind jetzt wieder die Einzigen. In den letzten 50 Jahren waren wir nicht die Einzigen. Davor waren wir die Einzigen, jetzt sind wir wieder die Einzigen. Wenn du so willst, die letzten Goldschläger Österreichs. Ich habe bis vor 1,5 Jahren habe ich die letzte Goldschlägerei Blattgolds habe ich unter meinen E-Mails stehen gehabt. Und da habe ich einen Amerikaner, einen Kunden gehabt, der hat zu mir gesagt, Philipp, du kannst nicht der Letzte draufschreiben, du musst sagen, du bist der Erste. Du kannst nicht der Letzte, das kannst du nicht hinschreiben. Sag ich, warum? Wir sind die Letzten. Nein, du musst sagen, du bist der Einzige. Sag ich, hast du recht. Der Letzte ist der Letzte. Niemand geht zum Letzten. Du bist doch der Erste. Habe ich nett gefunden. Ja. Ja, also wir sind die Einzigen. Ja, es gab bis vor, ich sage mal, bis vor 10, 15 Jahren gab es in Europa sicher noch 20, 25 Goldschlägereien. Produzierende Betriebe. Es gab in England einen Betrieb, es gab in Frankreich einen Betrieb, es gab in Deutschland ca. 20 Goldschläger. Mittlerweile gibt es den in England nicht mehr, den in Frankreich nicht mehr. In Deutschland gibt es, glaube ich, noch 2, in Italien 2 und uns in Österreich. Sonst gibt es in Europa keine Goldschlägereien mehr. Die Konkurrenz aus Asien ist sehr groß geworden. Es wird dort sehr billiges Blattgold produziert und das hat natürlich schon in Europa viele Goldschlägereien dazu gebracht, dass sie nicht überleben konnten.
Das heißt also, es liegt nicht, dass Blattgold nicht gebraucht wird oder verarbeitet, sondern es ist eher die Konkurrenz aus dem...
Ja, jein. Es wird schon auch ein bisschen weniger, also sicher nicht, was ein bisschen, es wird schon weniger Blattgold verbraucht. Brauche ich dir nicht sagen. In der Restaurierung wird einfach die heutige Restauriermeinung, die Restaurierziele sind anders definiert als früher. Nach dem Krieg, da war alles zerstört. Die haben gesagt, wir machen alles neu. Die hätten auch nicht die Zeit gehabt zu sagen, wir machen selektiv, restaurieren dort, wo es um was erhalten ist, bleibt erhalten. Ich sage, pass auf, wir müssen ganz schnell ganz viele Kirchen, ganz viele Denkmäler, ganz viele Prunkbauten in Wien, aber nicht in Wien, nicht ganz Österreich. In Salzburg gibt es so viele Prunkbauten, die vergoldet sind. Alles in kürzester Zeit schnell Klöster, Stifte restaurieren, neu machen. Und da hat man sehr viel neu gemacht. Heute wird sehr viel restauriert. Das heißt, wo früher in einer Kirche 20, 30, 40.000 Blatt verarbeitet worden sind, werden heute 2.000 verarbeitet oder 1.000.
2018 ist ja das Goldschlägerhandwerk aufgenommen worden in die Liste des immateriellen Kulturerbes Österreich. Das ist richtig, oder? Und so die Frage dazu, wie kam es eigentlich dazu? War das eine Initiative von dir persönlich oder von eurem Betrieb?
Das ist eine schöne Geschichte. Gefällt mir die Frage. Das war spannend, weil das war überhaupt nicht meine Idee. Ich habe das von den Vergoldern vernommen. Hab das mit Bewunderung zur Kenntnis genommen, auch toll, dass die das geschafft haben und finde ich schön und super, auch für uns, weil die Vergolder ja immer an uns dranhängen. Ja, also wenn die Vergolder erfolgreich sind, freue ich mich, weil das trifft uns auch. Ja, und das ist die Branche, das gehört so meiner Meinung nach eng zusammen. Ja, wir sind also Schwesternhandwerke. Und plötzlich kommt der Stefan Nachweg zu mir und sagt, jetzt ist das fertig mit den Vergoldern, das immaterielle Kulturerbe. Du musst das auch machen. Sag ich, was muss ich machen? Was muss ich machen? Na, wir machen jetzt das Blattgoldschlägerhandwerk, das wird auch. Das gehört genauso dazu, das wird auch mit immaterielles Kulturerbe. Sag ich, wie soll das gehen? Sag ich, ich helfe dir. Wir machen das. Und wir haben uns 3-4 Monate hingesetzt und haben das geschafft. Das war federführend, war der Stefan, der Auslöser. Ich bin dann auch viel mit meinem Papa und bin dann gesessen und sehr viel geschrieben. Und der Stefan hat das dann immer angeschaut und gesagt, ja, da müssen wir noch was und das brauchen wir noch und das brauchen wir noch, da müssen wir noch was schreiben. Und dann haben wir die Bewerbung irgendwann nach 3 Monaten fertig gehabt. Und ja, das wurde dann genauso angenommen, wurde positiv bewertet und gesagt, wir freuen uns, nehmen gerne auch das Goldschlägerhandwerk in diese Liste auf. Das war 2018.
Gratulation noch einmal, ja.
Das ist ein bisschen schon ich geschafft dann, weil, und ich habe mir da ein bisschen zum Vorbild meine Oma genommen, weil die hat im Jahr 89, glaube ich, war es, da war sie schon 70, glaube ich. Also sie sagt, so, und jetzt will ich die staatliche Auszeichnung. Die will ich haben, die müssen wir kriegen. Also das ist die Berechtigung zur Führung des Staatswappens, nennt sich in Österreich staatliche Auszeichnung. Und die kriegst du nur, wenn du sehr, sehr lange, ja, keinen Konkurs hast und deine Steuern pünktlich zahlst und so weiter. Und die Oma, ich weiß gar nicht genau, wie sie das gemacht hat, sie hat mir das nie so genau erzählt, musste da auch eine Bewerbung abgeben und hat viele Mühlen, ist sie durchschritten, bis sie das bekommen hat. Aber sie hat dann vom damaligen Handelskammerpräsidenten, der war mit einer Abordnung da in der Werkstatt, gibt es draußen ein Foto, kann ich da zeigen, und die haben uns dann die staatliche Auszeichnung verliehen. Und da war die Oma sehr, sehr stolz. Darum habe ich damals beim immateriellen Kulturerbe, war ich auch sehr stolz. Da hat man die Oma gedacht, die hätte sich sicher Freude, weil die war eine ganz stolze Goldschlägerin, meine Oma.
Ja, Philipp, also vielen herzlichen Dank für den tollen Einblick und dieser ganz wunderbare, seltene Beruf. Und wir sind natürlich, wir können ohne einander nicht. Wir brauchen uns sozusagen. Und ja, wie gesagt, das Vergolderin, ich bin sehr happy über euer schönes Gold. Und ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ja,
sehr gerne. Hat mich gefreut.
So, Beatrix, gestern waren wir ja noch in Wien. Und wo sind denn wir jetzt hier? Das sieht ja aus wie in der Toskana.
Tatsächlich, es sieht so aus wie in der Toskana, auch die Zypressen da drüben. Aber wir sind jetzt aus einem ganz besonderen Grund hier, weil wir wissen jetzt, wie Blattgold geschlagen wird, wie das funktioniert. Und jetzt sind wir im Spital im Tullnerfeld in Niederösterreich und besuchen die Vergoldermeisterin Elfriede Edelmeier. Und da stehen wir schon vor dem wunderbaren Atelier. Schau dir das an, ein Atelierhaus. Und jetzt schauen wir mal, ob da jemand da ist.
Ja, ob sie da ist. Gucken wir mal. So.
Ding Dong!
Hallo!
Hallo? Oh wow, guck mal, ganz, wow. Ganz modern.
Sehr modern. Wow, das ist einmal ein Empfangsbereich und es glitzert.
Und glänzt und alles Gold glänzt und Silber. Alles. Schauen wir mal, es ist eine ganz große Eingangshalle mit vielen Spiegeln und Möbel.
Okay. Zu erkennen hier wunderbare Jugendstilmotive graviert in, ich denke mal, das ist Weißgold oder vielleicht auch Silber. Okay, wir schauen mal.
Wir schleichen mal weiter in die Werkstatt. Wir sind jetzt hier eben in dieser Eingangshalle und schauen mal, ob jemand da ist. Komm, klopf mal.
Wo ist die Chefin? Hallo.
Hallo?
Hallo, grüß euch. Das freut mich, dass ihr vorbeikommen seid.
Ja, hallo.
Beatrix, servus. Wir haben uns schon lange nicht gesehen, freut
wir
mich.
Wir kennen uns, Berufskollegen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitte gerne, freut mich.
Katharina.
Hallo, hallo.
Servus, hallo.
Kommilitonin aus Dresden.
Ja. Weiter Weg bis genau. Nach Niederösterreich im Herzen von Niederösterreich.
Elfriede. Was werkst du gerade? Wo bist du dran?
Wir haben dich ja jetzt hier bei der Arbeit erwischt, ne?
Ich habe gerade mehrere Projekte laufen. Aktuell arbeite ich gerade an einem Tafelbild mit einer vergoldeten Granatapfelgravur. Man sieht da, dass sehr viel fehlt. Das muss noch konstruiert werden. Und da habe ich schon den Kreidegrund aufgetragen und Kanten rein geschliffen. Und der nächste Arbeitsschritt ist jetzt die aufwendige Gravur, die was mit dem Graviereisen ausgefertigt wird. Oder da habe ich eine Madonna stehen, eine sogenannte Maria Zella Madonna, die ist aus dem Diözesanmuseum. Die kriegt gerade eine Infusion gegen einen Holzwurm. So wird der Holzwurm bekämpft. Und die polychrome Fassung wird konserviert. Und auf der Hobelbank steht ein barocker Tabernakel, der bekommt eine neue Lüsterung. Da habe ich jetzt da schon die Versilberung auf Hochglanz poliert. Und jetzt fehlt noch der Grablack, der sorgt dann für die besondere Leuchtkraft. Da ist das Bindemittel in Öl und das ist dann so ein toller roter Farbton. Und die puristisches Sideboard wird auch noch komplett beschichtet.
Okay, das sieht ja mal sehr spannend aus, sehr modern. Meine Frage, Elfriede, wird das jetzt vergoldet und in Gelbgold oder wie sieht deine Arbeit, wie ist da der Auftrag?
Ich habe da ein bisschen eine neue Technik entwickelt. Ich tue das versilbern und damit es nicht zu einem extremen Goldglanz, weil Gold wirkt vielleicht ein bisschen so gelblich und gar so mächtig, bringe ich das Silber zum Oxidieren und dann kriegt es ganz einen charmanten Champagner-Effekt.
Man redet immer von Gold, Gold, aber das ist so ein Überbegriff eigentlich, oder? Man sagt auch, wenn man versilbert, sagt man auch vergolden dazu. Ist das richtig, oder?
Ja, genau, das ist ganz richtig. Man muss nicht immer nur Blattgold auflegen, sondern dieses Material gibt es auch in Silber in hauchdünner Form oder unterschiedliche Legierungen, Zitronengold, Grüngold, Palladium.
Das ist ganz interessant. Kleiner Einwurf von mir. Ich bin ja Goldschmiedin und da unterstellt man auch, dass wir nur mit Gold arbeiten. Ist natürlich aber auch gar nicht so. Also Goldschmiede arbeiten auch in Silber. Das ist ein ähnliches Prinzip. Das ist ja
richtig. Und danke, Katharina, dass du das jetzt sagst an der Stelle, weil das ist immer auch so der Schnittpunkt. Wir als Vergolder werden immer gefragt, darf ich Ihnen auch meine Kette bringen zum Reparieren und so? Und da müssen wir immer sagen, nein, wir sind jetzt keine Goldschmiede, so wie du, Katharina, sondern wir sind Vergolder. Und das heißt, und das wird uns vielleicht die Elfriede jetzt noch einmal genauer erzählen, was genau macht der Vergolder alles? Vergoldet der jetzt den ganzen Tag oder gibt es da andere Bereiche? Und vor allem, es heißt ja auch Vergolder und Staffierer oder Fassmaler.
Ja, und was wird alles vergoldet? Was kann alles vergoldet werden von dir?
Ja, genau, es wird immer vermutet, der Vergolder, wenn man dann weiß, dass er vergoldet und nicht Goldschmied ist, dann ist nicht nur ein Objekt zu vergolden, meistens ist es ein Holzuntergrund. Nein, es gehört auch die Fassmalerei dazu, das heißt, bedeutet Figuren zu bemalen. Und also es nennt sich Vergolder und Staffierer und der Staffierer ist halt das Ausstaffieren ganzer Kirchenausstattungen. Die Hochaltäre sind nicht immer alles vergoldet, sondern da haben auch Marmorierungen, die Figuren sind gefasst. Ja, es gibt verschiedene oder Majolika-Technik, das ist wieder eine spezielle Technik. Da werden dann Engeln weiß grundiert und dann poliert. Also es gibt ganz viele Staffiererarbeiten, wo es der Vergolder macht.
Was mich jetzt interessiert, Majolika, was ist das? Ist das ein Fake, dass man irgendwie ein Material imitiert? Oder weil ich kenne jetzt Majolika oder vielleicht unsere Zuhörer auch als Porzellan. Also machen jetzt Vergolder und Staffierer Materialimitationen oder?
Das ist eigentlich eine gute Frage, oder? Das ist eigentlich der wenn ich so überlege, überhaupt immer beim Vergolder. Er vergoldet ein geschnitztes Objekt, sei es eine Figur oder ein Kapitel in der Kirche oder irgendwelche Leisten oder Rahmen. Und die Majolika-Technik ist auch wieder, er imitiert eigentlich immer. Er imitiert Porzellan, er imitiert einen Marmor, er imitiert Holz. Das ist eigentlich ganz spannend, ne? Dass das eigentlich immer irgendwie so eine Imitation ist, ne?
Also das heißt, ein Berufsfaker sozusagen. Also da muss man sozusagen auch kreative Ader haben, ein gutes Vorstellungsvermögen und natürlich auch das technische Wissen. Wie kann ich Material imitieren? Aber was gibt es eigentlich für einen Grund, dass man das imitiert?
Naja, es ist nicht alles fake, weil das Gold ist ja trotzdem da, nur in hauchdünner Form. Ne? Früher hat man halt, die Ägypter haben das massiv, Pharaonenmasken gemacht, wo es massives Gold war und dann ist man immer dünner und dünner und dünner geworden, weil es dann nicht mehr leistbar war. Aber man wollte immer noch in der barocken Zeit diesen Prunk, ein Theaterstück darstellen, prunkvoll. Und so wie es in die Kirchenausstattungen ist, wäre es viel zu teuer gewesen an echten Marmor. Ganz selten, dass es Altäre gibt mit echten Marmor. Und das ist halt dann auch das meiste Fake, aber ein fantastischer Fake, dass es viele gar nicht merken, dass es gemalt ist mit verschiedenen Techniken, ja.
Ja, Fake ist ja jetzt auch nicht negativ zu werten, das muss man auch können.
Könnte man ja seine Kunstfertigkeit durchaus auch zeigen und unter Beweis stellen, ja genau. Ja, genau. Schön.
Ja. Okay, Elfriede, Könntest du uns jetzt erklären, wie die Arbeitsschritte sind?
Ja, um massives Gold zu imitieren, sind ganz viele Arbeitsschritte wichtig. Er hat meistens ein geschnitztes Objekt vor sich. In dem Fall haben wir jetzt ja moderne Rahmen, das ist eher schlicht. Aber wenn wir jetzt so ein Kapitel oder eine Heiligenfigur vor uns haben, dann hat man spezielle Aufbauten und die sind alle ganz wichtig. Man beginnt mit einem Leim, Grundierung, mit Kreide. Dann wird ein Bolus aufgetragen. Das ist eine Tonerde. Der Kreidegrund muss ganz fein geschliffen werden. Ganz eine wichtige, was man jahrelang in der Lehre einen beigebracht wird und eigentlich ganz ein wichtiger Schritt, das ist das Schleifen.
Ist eine der wichtigsten Arbeitsschritte, also gute Untergrundvorbereitung sozusagen, ja, ist das richtig?
Nur dann, also es darf dann nicht irgendwo noch ein Loch drinnen sein, irgendwo. Es muss dann ganz eine glatte Oberfläche entstehen und nur so kann man nachher weitergehen mit der Tonerde, das ist der Bolus, das Polement. Und dann wird eigentlich schon das Gold oder Silber oder Platin angeschossen, nennt sie dieser Arbeitsschritt.
Und was bedeutet das, angeschossen? Ich bin ja nun nicht vom Fach.
Das Blatt,
ja, genau,
das Blattgold auf die vorbereitete Oberfläche zu legen, das nennt man Anschießen. Wird dann auch ganz interessant, mit einem Fehaarpinsel wird das Blattgold aufgelegt auf die vorbereitete Fläche.
Und was ist ein Fehaarpinsel, Beatrice?
Das ist ein Eichkätzchen. Vom Eichkätzchen schwarz. Die Haare.
Okay.
Und jeder Vergolder macht sich seinen Pinsel selber.
Ah, okay.
Sehr viele Sachen macht eigentlich der Vergolder selber. Also es ist jetzt nicht so wie ein Maler, der was in einen Fachhandel geht und kauft sich da die fertige Farbe und beginnt zu malen. Nein, wir müssen uns diesen, wie ich schon vorher gesagt habe, Kreidegrund wird selbst angerührt mit Hautleim und Kreide. Da hat jeder so ein bisschen sein Geheimnis. Noch mehr Geheimnis gibt es über das Polement. Da verrät keiner, gell, Beatrix?
Nein, also auch bei längeren Sitzungen mit gutem österreichischen Wein und bei aller Freundschaft
bleibt das ein Geheimnis.
Das ist ein Geheimnis.
Geheimnis. Ob es jetzt wirklich so große Unterschiede gibt, ist wahrscheinlich gar nicht, aber jeder hat halt so ein bisschen sein Rezept, ne? So
ja, man schwört einfach drauf, meins ist, ich habe den besten Glanz und so. Ja.
Genau, um das geht es nämlich, um einen Glanz, um halt das Gold massiv wirken zu lassen.
Wie bekommt man denn diesen tollen Glanz hin, dass das so richtig überzeugend ist, dass das ein massives Objekt ist, ein massives Goldobjekt?
Ja, der allerletzte Glanz wird dann mit Edelstein, mit einem Achat poliert, das ganze Objekt wird dann poliert. Und da zeigt sich nachher, wie sorgsam man den Untergrund vorbereitet hat. Weil nur dann, wenn man sich selbst in diesem Objekt dann spiegelt, dann hat man einen perfekten Hochglanz erzielt. Und das ist halt immer wieder faszinierend, das zu sehen. Und das funktioniert nur mit jedem einzelnen Arbeitsschritt und das Material sorgsam zubereitet zu haben. Und da kann selbst das, ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig und ewig lang Vergolderin. Und immer wieder kann irgendwas passieren.
Ja.
Und man weiß gar nicht, warum und wieso. Und wenn es dann schon meistens funktioniert und ein super toller Glanz erzeugt wird, das ist halt dann wirklich Meisterleistung.
Da habe ich eine neugierige Frage. Was kann denn so alles schiefgehen? Was könnte denn alles passieren?
Ui, sehr, sehr viel, ja. Oft passiert es, dass dann ins Kratzen anfängt, dann ist halt dann während dem Polieren, ne, dann ist halt irgendwo Schmutz drunter oder ja, das, Polement. Man hat dann jetzt auch schon irgendwie Schwierigkeiten mit dem Material. Man bekommt nicht mehr das gute Material, was man früher bekommen hat. Das ist halt auch teilweise das Problem. Dadurch, dass der Vergolder so eine kleine Nische ist, wird viel aufgelassen, wird nicht mehr so produziert. Es wird irgendwas verändert im Polement, also im Bolus, den was man halt in so einer Hütchenform kauft, und da wird irgendwas verändert und dann muss man selbst als Vergolder wieder dran arbeiten, damit das wieder funktioniert, indem dass man vielleicht ein bisschen Leim dazu gibt oder irgendeine Klebekraft verbessert oder, und das muss man halt immer wieder irgendwie neu ausprobieren und ja, sich immer wieder.
Ja, das heißt, also man lernt nie aus, es ist immer anders. Aber was tatsächlich immer gleich ist, das sind, dass man eigentlich mit Naturmaterialien arbeiten. Also Chemie hat eigentlich nicht über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht wirklich Einzug gehalten in der Vergolderei. Es gibt wohl Versuche, Prozesse vielleicht ein bisschen zu beschleunigen durch neue Materialien, aber das Ergebnis ist einfach, wird es nie erreichen, und wir bleiben trotzdem bei den Naturmaterialien. Das heißt, wir arbeiten mit Erde, oder? Leim, also Glutin, tierischen Leimern, ja.
Was mich jetzt interessieren würde, wie läuft denn bei euch eine klassische Ausbildung ab? Was muss man mitbringen, um Vergolderin zu werden? Du bist ja auch Meisterin. Wie wird man das?
Ja, wichtig ist vielleicht heutzutage einen Lehrbetrieb überhaupt zu finden. Das ist schon ein bisschen eine Schwierigkeit. Es werden immer weniger Vergolder ausgebildet und die Ausbildungszeit ist, wie die meisten Lehrberufe in Österreich, 3 Jahre. Es gibt dann einen Doppelberuf, das ist Vergolder und Maler zusammen. Das habe ich dann genossen. Also das waren dann 4 Jahre und meistens lernt man das in einem Restaurierbetrieb, dadurch, dass das Handwerk fast nur mehr für Restaurierungszwecke verwendet wird, wird man dort halt bei einem Lehrherrn ausgebildet. Und ja, und dann hat man, als Geselle arbeitet man dann. Bei mir war es dann so, ich bin dann viel unterwegs gewesen, also ich habe Betriebe gewechselt, um viel dazuzulernen und dann halt nach einigen Jahren halt zur Meisterprüfung angetreten. Und ja, und dann eigentlich als Meisterin wieder in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet. Und das macht es eigentlich sehr spannend, weil jeder Betrieb, wie ich schon gesagt habe oder wir schon angesprochen haben, seine Geheimnisse hat oder Arbeitstechniken ein bisschen. Und so holt man sich überall die tollsten Sachen raus und versucht halt dann das Beste selber im eigenen Betrieb dann zu machen.
Was mich auch interessieren würde, wer sind deine Kunden?
Ja, die Kunden, ja. Ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Laufbahn als wie der typische Vergolder und Staffierer. Mich hat schon in der Lehrzeit immer so ein bisschen das Moderne interessiert. Also nicht nur restaurieren und im Barock herumzuschweifen, sondern dieses Material zu nutzen, weil es so viel kann. Silber kann man oxidieren, Kupfer gibt es, was ganz wenig verwendet wird. Das kann man auch den Grünspan hervorheben. Messing kann man tolle Sachen machen. Also es gibt nicht nur die Edelmetalle, sondern wir haben halt andere Materialien auch noch. Und das war für mich, wie gesagt, schon in der Lehrzeit faszinierend. Und eigentlich schon da habe ich gewusst, dass ich einmal was mich selbstständig mache und halt was Modernes auch vielleicht mache. Und genau so ist es passiert. Und meine Kunden sind hauptsächlich private Kunden, Architekten, Tischler habe ich viele, denen was ich halt Oberflächen mache auf ihre Möbeln oder Wandgestaltungen mit Malern zusammenarbeiten. Ja, das sind so meine Kunden.
Hast du da ein Projekt, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ah, das sind viele, viele kleine. Es ist oft gar nicht so, nicht unbedingt oft das Projekt, sondern auch die Entwicklung an dem Ganzen. Oder man hat eine Idee, das gefällt mir immer am meisten. Man hat irgendeine Idee und dann kommt der richtige Kunde, der was auch so etwas sucht und dann kann man diese Idee verwirklichen. Das finde ich immer sehr spannend. Also es ist jetzt gar nicht so irgendwie so ein großes Objekt oder sondern oft auch die Kleinigkeiten oder wenn ein kleiner Kunde oder ein Kunde kommt und ja, sich einfach irgendwas Nettes leisten möchte. Das freut mich dann schon, wenn man auf den Vergolder aufmerksam wird und was der halt kann und das halt, ja, dass man sich da was Tolles machen lassen kann. Ne? Mhm. Na, ganz spannende Bauwerke, was ich bis jetzt da restauriert, vergolden habe dürfen, ist am Steinhof in Wien die Jugendstilkirche von Otto Wagner. Da ist die ganze Kuppel mit Blattgold belegt worden. Oder super war der Auftrag in die Karlskirche, auch in Wien. Also die tollsten Gebäude stehen halt in Wien. Die Albertina war auch ganz eine große Arbeit. Schloss Schönbrunn, Hofburg gibt es immer wieder Arbeiten zu machen.
Hast du den Eindruck, dass es eine Wertschätzung oder gibt es einen Wandel? Wie sieht es momentan aus mit hochwertigen Materialien? Ist der Kunde bereit, das zu bezahlen? Also kannst du da irgendwie einen Trend heraussehen? Weil mit heiligen Figuren und so weiter ist ja vielleicht nicht mehr so en vogue. Und wie würdest du das einschätzen?
Ja, schon. Also ich bin in der Inneneinrichtung tätig, eben mit Architekten und so. Und es ist dann schon, der Kunde weiß dann, ich fertige individuell an und somit passt es dann perfekt zu der vorhandenen Kommode, mache einen wunderschönen Spiegelrahmen dazu. Und das wird schon geschätzt. Also da geht es gar nicht um eine Preisfrage, sondern ob ich das kann und um mir einfach ein tolles Objekt entwerfe ich dann. Und nein, es geht nicht um einen Preis unbedingt. Und es wird immer mehr die Frage zu was Individuellen. Das ist eigentlich eine spannende Entwicklung.
Wie stellt ihr euch die Zukunft des Vergolderhandwerks vor? Wie kann das Handwerk das schaffen, den Sprung in die Zukunft zu schaffen?
Ich glaube, ich bin mit meinem Betrieb eh schon am besten Weg, dorthin das Ganze in die Zukunft zu bringen oder weiterzuführen, weil ich immer noch diese alte Handwerkstechnik in moderne Objekte auftrage. Und ja, somit ist wieder in Wohnungen, in Häusern zu sehen als Dekor und somit wird das wahrscheinlich wieder weitergetragen.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich bewege mich auch. Also ich mache einen Spagat zwischen der historischen Architektur oder Geschichte der Vergolderei und gleichzeitig versuche ich auch, die Techniken in die Moderne zu transportieren und auch die Wertigkeit von Materialien. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, dass man den Kunden auch erklärt, wie schön und auch langlebig und nachhaltig jetzt gutes Material, Edelmetalle sind. Und man hat bestimmt sehr lange eine Freude damit, wenn man und man spürt dann auch vielleicht das Handwerk und das Herzblut, was in ein Objekt gesteckt wurde. Und genauso wie wir jetzt schätzen von ein Erbstück von der Oma und auch da sind wir zuständig. Wenn wir jetzt sagen, Katharina, du hast einen kleinen, schönen, wunderbaren Spiegelrahmen und der ist dir sehr viel wert. Also, dass wir dann auch sagen, ja, genau, der ist viel wert und den restaurieren wir auch und geben dem Ganzen eine Wertschätzung. Und das ist auch eine Aufgabe von uns. Ja, also es ist ein Spagat, es ist eine Herausforderung, aber auch eine sehr schöne. Ah, da liegt ja schon das Vergolderwerkzeug.
Ja, das sieht auch ganz spannend aus. Was hast du denn da alles?
Ja, da haben wir jetzt den Fieha-Pinsel, was wir vorher schon besprochen haben. Ein Vergoldermesser, ganz wichtig. Damit wird das Blattgold zugeschnitten. Und das Ganze basiert auf einem Vergolderkissen. Das ist mit einer Lederhaut überzogen. Und da wird das Blattgold hineingeblasen, aufgelegt und zugeschnitten in die richtige Größe, was man halt benötigt. Und dann mit Fieha-Pinsel aufgetragen.
Also zu dem Beruf gehört anscheinend auch zu schnitzen. Beatrix greift jetzt selber mal zum Werkzeug und haut drauf.
Im Mörser wird das
Pigment ganz fein gerieben, dass es später zur Farbe verarbeitet werden kann.
Elfriede, noch eine Frage. Was würdest du sagen, was sind die typischen Geräusche eines Vergolders?
Keine. Stille, Ruhe, kein Lachen, kein Niesen, ganz leicht atmen, weil sonst ist das Gold weg.
Und jetzt halten wir alle die Luft an. Es geht ans Vergolden.
Ja, wie ihr hört, war es dann doch nicht ganz so still im Atelier von Elfriede Edelmeier. Ein paar typische Geräusche haben Beatrix und Katharina für euch aufgespürt. Das war die dritte Folge von The Sound of Handwerk. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Über Feedback oder Anregung freuen wir uns wie immer sehr. Das geht einfach per Mail an podcast@thesoundofhandwerk.de oder bei Instagram, da findet ihr uns auch unter The Sound of Handwerk. Dieser Podcast ist eine Produktion von Michaela Haller, Katharina Klein, Beatrix Meyer und Marius Nordmann. Entstanden im Rahmen eines Studienprojekts im weiterbildenden Masterstudiengang Schutz europäischer Kulturgüter an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.